4 Monate ist es inzwischen her, da kündigte das Kloster Ettal mit seinem renommierten Internat an, die Missbrauchsfälle an Schülern in den eigenen Klostermauern lückenlos aufzuklären. Abt und Internatsdirektor traten zurück, es wurde ein Sonderermittler eingesetzt, inzwischen aber mauert das Kloster wieder kräftig. Ein erster Schritt war die Absetzung von Sonderermittler Thomas Pfister im April, wir haben ja hier im Domradio darüber berichtet. Und mittlerweile werden auch die Missbrauchsopfer ungeduldig. Rainer Stadler vom Magazin der Süddeutschen Zeitung hat für die aktuelle Ausgabe den Stand der Dinge recherchiert. Ich grüße Sie, Herr Stadler.
Ja, grüß Gott aus München.
Das Kloster Ettal ist ja mittlerweile aus den Schlagzeilen eigentlich fast völlig raus. Sind denn da die Mönche einfach zum Alltag jetzt zurückgekehrt?
Also inwieweit sie zum Alltag zurückgekehrt sind, kann ich schwer sagen, aber man hat den Eindruck, dass sie zumindest hoffen, dass der ganze Missbrauchsskandal, nachdem er aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, ja, auch nicht mehr weiter thematisiert wird, dass sie das in Ruhe abwickeln können und nach ihren eigenen Vorstellungen.
Sie haben für Ihre Recherchen zum einen mit ehemaligen Schülern gesprochen, die genau. Misshandelt worden sind. War das, wie erschütternd war das?
Naja, also wir haben mit sehr vielen Opfern sogar gesprochen. Also man muss erstmal sagen, dass auch das ist wieder symptomatisch für den Verlauf. Zunächst war es ja so, als die ersten Vorwürfe publik wurden, dass gar nicht so viele Opfer aus Ettal gesprochen haben, was vielleicht einfach mit der Mentalität der damaligen Schüler zusammenhängt. Also die sind keine Aufrührer wie jetzt vielleicht an der Odenwaldschule oder so. Die haben sich sehr zurückgehalten und erstmal abgewartet, was macht das Kloster. Mhm. Und erst als sie gemerkt haben, da passiert ja nicht so richtig was, sind die nach und nach auf uns zugekommen. Also wir hatten am Schluss hatten wir etwa 25 Gespräche mit Männern zwischen 40 und 60 und das waren natürlich schon erschütternde Gespräche, weil sofort klar wird, wie nah das bis zum heutigen Tag vielen geht. Also natürlich, da saßen, also wenn erwachsene Männer 45, 50 Jahre gegenüber sitzen und dann das Schluchzen und Weinen anfangen, dann beeindruckt einen das schon erstmal.
Das ist die eine Seite, mit den Opfern zu sprechen. Sie haben dann auch versucht, im Kloster zu recherchieren. Das war nicht einfach, mehrmalige Anfragen. Am Ende waren dann aber doch Vertreter des Klosters bereit, mit Ihnen zu sprechen. Ja. Hatten Sie bei diesen Gesprächen dann den Eindruck, dass die Mönche um Aufklärung wirklich bemüht sind?
Ja, teils, teils. Also es gab ein paar sehr ehrliche Antworten und wo schon klar wurde, dass, also was für mich so klar wurde in der Recherche, es war ja immer die Vermutung, auch aus Opferkreisen oder von Außenstehenden, das Kloster mauert da und will da vertuschen gezielt und so. Ich kann das nicht letztlich beurteilen, aber für mich hat sich eher so dargestellt, dass die von der ganzen Situation hoffnungslos überfordert sind und zum Teil einfach nicht wissen, wie sie reagieren sollten. Also vor allem in der Öffentlichkeit reagieren, aber auch gegenüber den Opfern und dass sie schlecht beraten wurden. Und also irgendwie die kommen einfach bis zum heutigen Tag mit der Situation nicht zurecht, in der sie da stecken. Und natürlich, also gewisse Naivität mache ich schon auch aus oder hatte ich in dem Gespräch einfach das Gefühl, dass vorhanden ist und dass man so ganz ist man seiner Verantwortung doch nicht bewusst.
Heißt das, es gibt auch Mönche, die Vorfälle so relativieren?
Ja, zum Teil schon. Also die gibt's leider, das muss man einfach sagen, ohne da konkrete Beispiele zu nennen. Aber wir hatten einen Pater, der von dem klar war, dass er auch geprügelt hat und der hat uns dann eine herzzerreißende Geschichte erzählt von einem behinderten Kind, das da damals auch in der Klasse saß und das wurde gehänselt von anderen Mitschülern und daraufhin hat er dann, also erst hat er die Mitschüler ermahnt und gesagt, jetzt lasst das arme Kind und dann wusste er sich nicht mehr zu helfen, die haben nicht aufgehört und dann hätte er zugeschlagen. Das war so seine Geschichte und wir haben halt mit sehr vielen, also gerade bei dem Pater hatten wir einige Zeugen oder Ex-Schüler, die uns erzählt haben, wie brutal der geprügelt hat und dass da natürlich überhaupt kein Anlass nötig war, dass der brutal zugeschlagen hat. Und da haben wir halt mit einem Schlag eine enorme Diskrepanz und findet dann das Schuldbekenntnis auch gar nicht mehr so glaubwürdig.
Es gibt Elternvertreter und ehemalige Mitschüler, die auch diese systematische Gewaltanwendung bestreiten und die Geschädigten jetzt als Nestbeschmutzer bezeichnen. Was für Schlüsse können Sie ziehen aus solch uneinheitlichen Reaktionen?
Ja, schwer. Also es gibt schon mehrere Schlüsse. Man muss schon sagen, es gab sicher auch Schüler, die nicht betroffen waren. Also je nachdem, mit wem man spricht, hört man zwar, dass das wenig Schüler waren, also dass die meisten schon irgendeine Form von Gewalt, hauptsächlich war es ja Gewalt, muss man sagen, die Vorwürfe von sexuellem Missbrauch beziehen sich ja wirklich hauptsächlich auf einen Pater. Aber Gewalt, also habe ich jetzt schon wiederholt gehört, haben schon sehr viele erlebt. Aber es gab halt auch Ausnahmen und die haben das Kloster halt einfach von der angenehmen Seite erlebt. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass diese ganzen Gewaltgeschichten sich vorwiegend auf die Klassen 5 bis 8 beziehen. Und dann ab der 9. Klasse, also wenn die Schüler einfach größer und stärker waren, dann hat das offensichtlich nachgelassen. Und dann hat man natürlich noch von der 9. bis zur 13. 4, 5 Jahre Zeit, um so quasi die idyllische Seite des Klosters zu schätzen zu lernen und verdrängt vielleicht auch vieles. Also auch das haben mir manche Leute erzählt, dass sie also insofern einfach eine gemischte Erinnerung zurückhaben. Aber es gibt, Entschuldigung, das eine noch, es gibt natürlich so einen harten Kern unter den Elternvertretern, die wahrscheinlich das Gymnasium oder die Schule und das Internat verteidigen, weil sie jetzt ihre Kinder da haben. Und befürchten, dass der Ruf des ganzen Klosters irgendwie in Mitleidenschaft gerät.
Die Opfer oder einige der Opfer verlieren mittlerweile die Geduld und schließen sich zu einer Gemeinschaft zusammen, die dann Entschädigung fordert. Rein rechtlich sind diese Vorfälle verjährt. Was für einen Weg wollen die Opfervertreter jetzt gehen?
Also erstmal muss man sagen, die meisten Vorfälle sind verjährt. Es gibt schon noch ein paar strittige Fälle, wo man nicht genau weiß, ob die jetzt wirklich verjährt sind. Aber es stimmt schon, fürs Gros der Fälle ist Verjährung und sie streben halt jetzt so einen Täter-Opfer-Ausgleich an. Der Anwalt, der das übernommen hat, Rechtsanwalt Lang, hat erklärt, dass, also das ist hauptsächlich im Jugendstrafrecht, das ist halt eine gängige Methode, wenn irgendwie ein Jugendlicher eine Oma beklaut und ihr dann dafür irgendwie, um das zu kompensieren oder als Strafe in Anführungszeichen halt irgendwie 10 Stunden öffentliche Arbeit leistet oder so. Und so will man sich halt hier auch an einen Tisch setzen und ja, austarieren, was jetzt für beide Seiten erträglich ist und was als gerecht empfunden wird. Und es wird spannend zu sehen, weil im Moment, glaube ich, liegen da die Vorstellungen doch sehr weit auseinander.
Über die spannende Entwicklung werden auch wir weiter berichten. Auch wenn das Kloster Ettal mittlerweile aus den Schlagzeilen raus ist, die Aufarbeitung des jahrzehntelangen Missbrauchs hat gerade erst angefangen und wird das Kloster wohl noch lange Zeit beschäftigen. Rainer Stadler war das vom Magazin der Süddeutschen Zeitung, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. Dankeschön, Herr Stadler.